Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Werbung in der Man Cave, heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans, denn es gibt eine neue App in Deutschland, quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch, und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star-Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin. Denn Egmont, die machen diese ganzen lustigen Taschenbücher, das Mickey Mouse Magazin, Lucky Luke, also ganz viele Sachen aus der Kindheit, die wir auf jeden Fall kennen und damals geliebt haben, gibt's quasi jetzt alle zusammen. Ihr müsst euch nicht mehr diese, ne, ihr kennt das noch von lustigen Taschenbüchern früher, dieses, ich will die ganze Rückenwand haben, und dann hat man da tausende von lustigen Taschenbüchern gehabt, damit man irgendwie dieses Rückenmotiv aneinander stellen konnte. Das braucht ihr jetzt zwingend nicht mehr, ja, das braucht ihr nicht mehr in eurem Wohnzimmer mit Ende 30, sondern es reicht im Hosentaschenformat, und deswegen kann ich euch Swoosh wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr sagt, ey, ich habe einfach Bock, wieder Comics zu lesen auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone. Ladet euch die App runter und macht es einfach. Es ist wirklich spielend einfach. Ich habe es selber auf dem Handy und ich finde es wirklich super, weil ich so selten Comics in die Hand nehme, aber das finde ich einfach richtig, richtig nice. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin interessiert, dann schaut auf jeden Fall bald rein, denn es gibt jetzt gerade noch ein Angebot, das gilt bis Ende September bei denen auf der Seite. Da kriegt ihr quasi 3 Monate zum Preis vom einen, nämlich für 9,99 €. Danach kostet es regulär 9,99 €. Oder es gibt auch noch ein Jahresabo, das kostet 99,99 €. Das ist auch ganz nice. Schaut gerne mal vorbei auf swoosh.de/mancave. Ich finde es mega. Ich habe selber auf dem Handy drauf. Habe richtig, richtig Bock drauf, mal wieder ab und zu mal einen kleinen Comic zu lesen. Und hey, vielleicht habt ihr einfach mal wieder Lust, euch in alte Geschichten aus Entenhausen, aus der Kindheit zu begeben. So, das war's auch schon von mir. Jetzt geht's weiter mit der Mancave. Tschüssi. Hallo und herzlich willkommen in der Man Cave. Es ist die 90. Ausgabe und heute reden wir über den Mario-Film, wir reden über den Tetris-Film, wir reden über Ted Lasso und wir reden über die Star Wars Convention. Na, da war wieder was los. Das Geheimnis dieser Folge ist, dass ich gerade nach 15 Minuten den Podcast abgebrochen habe und habe nochmal neu auf Aufnahme gedrückt, weil ich 10 Minuten lang mich über Star Wars Fans in Anführungsstrichen aufgeregt habe und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht, was ich machen wollte. Ich wollte einfach nur positive Vibes spreaden. Und auf einmal war ich wieder in diesem Hamsterrad gefangen, dass ich mich über Leute aufrege, die sich aufregen. Und das ist dumm. Deswegen habe ich abgebrochen. In dem Sinne, hallo und herzlich willkommen in der 90. Ausgabe von Die Man Cave. Mein Name ist Max Acker Rockstar. Mir gehört der ganze Bums hier. Und das ist doch schön, dass ihr da seid. Wir werden heute wieder über Popkultur reden, über schöne Hobbys. Ja, wir werden heute über Star Wars reden, denn es war Star Wars Convention. Wir werden über Tetris sprechen, denn Tetris wurde verfilmt und Super Mario wurde auch verfilmt. Die zwei ersten Videospiele, die ich in meinem Leben gespielt habe, haben jetzt Filme bekommen. Es ist ja unfassbar. Außerdem läuft die 3. Staffel Ted Lasso und darüber kann man auch mal vielleicht so ein Zwischenfazit einstreuen, wie das alles gerade so läuft und wie mir das alles so gefällt, und ja, ich glaube, das reicht ja dann auch an Themen. Außerdem habe ich einen Dead Island 2 Test gemacht, aber ich darf noch gar nicht drüber reden. Das Embargo ist noch gar nicht gefallen. Deswegen kann ich dieses Thema hier nicht einbringen. Das müssen wir dann in die nächste Ausgabe reinballern. Aber ich bin gerade quasi am Dead Island 2 spielen und darf dann in 2 Wochen drüber reden. Jetzt aber noch nicht. Dementsprechend heute keine Videospiele. in der Man Cave. Aber das ist auch okay. Nach meiner Lobeshymne auf Resident Evil letzte Woche oder vor zwei Wochen kann man sich auch erstmal beruhigen. Obwohl, ein kleiner Nachtrag noch zu Resident Evil, doch noch, weil zu Resident Evil sind jetzt die Mercenaries erschienen. Das ist ein kostenloses DLC. Und das ist so ein arcadiger Modus. Mercenaries gab es schon oft von Resident Evil. Es gab, glaube ich, so mal ein ganzes Mercenaries-Spiel für ein 3DS war das. Naja, da hat man halt so abgesperrte Gebiete. Es kommen die ganze Zeit Gegner reingespawnt. Und man muss halt versuchen zu überleben. Man muss versuchen, die Zeit irgendwie durch Kopfschüsse und durch gefundene Items weiter rauszuzögern und sich halt gegen die Gegnerherden wehren. Dabei kann man vier verschiedene Figuren wählen. Man kann Leon wählen. Man kann, wie heißt der Spanier nochmal? Pedro? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall den Typen, den man unterwegs trifft. Man kann auch diesen Bösewicht, dessen Name ich auch, den Colonel, kann man auch wählen. Und man kann Hank wählen. Hank ist ja seit Resident Evil 2 auf der PlayStation 1 quasi ein fester Bestandteil von Secret Content bei den Resident Evil Spielen. Das ist dieser Typ mit der Gasmaske, dieser Soldat. Und da geht man in verschiedene Gebiete rein. Es gibt einmal das Schloss, den Vorhof des Schlosses, wo auch um diese Rakete steht, die man abschießen kann. Es gibt, was gab es denn noch neben der Rakete? Es gibt natürlich das Dorf, das Anfangsstadtgebiet, ne, das klassische epische Dorf, ja, wo der Kirchturm steht, wo diese schlimme Verfolgungsjagd mit dem Kettensägenmörder stattfindet. Und es gibt noch dieses Gebiet, wenn man ja diesen komischen Vorhof, wenn man am Ende auf diese Insel kommt, wo dieser Schweinemaskenmann rumläuft. Nee, doch, genau da. Da diese drei Gebiete hat man und ich finde Mercenaries richtig spannend. Mir macht das super viel Spaß. Man spielt halt so ein bisschen auf Arcade, ne? Also es ist sehr arkadisch von der ganzen Machart. Aber als kostenloses DLC, also ich wollte da kurz reinschauen und auf einmal waren irgendwie 3 Stunden rum. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen dafür, dass was Spaß macht. Und dementsprechend kann ich euch das empfehlen, wenn ihr Resident Evil 4, ich habe es inzwischen 3-mal durch, mit Endlos-Raketenwerfer und hier und da und Pipapo, bin unfassbarer Fan dieses Spiels. Also ich muss aber wirklich sagen, es ist einfach ganz klar bis dato mein GOTY und es wird natürlich noch Zelda kommen und es wird natürlich auch Jedi Survivor kommen und es werden auch dieses Jahr noch ein paar andere Highlights droppen, aber ich muss sagen, die Sucht, dieses Spiel nochmal durchzuspielen und sich selber zu perfektionieren, ist so groß. Ich habe so eine endlose Liebe für Resident Evil 4 Remake. Jesus Christ. Also, wenn ihr meine letzte Ausgabe nicht gehört habt oder wenn ihr denkt, das war nur ein kurzer Hype, ihr merkt es auch an den Reviews, ihr merkt es auch auf YouTube, ihr merkt, es gibt fast keine kritischen Stimmen zu diesem Spiel. Und das ist immer ein sehr gutes Indiz dafür, dass es, also wenig kritische Stimmen, viel Lob, immer ein gutes Indiz dafür, dass was nicht schlecht ist. Ja, immer ein gutes Indiz. Heißt bei Resident Evil 4, bei Star Wars heißt es nicht unbedingt, dass die Qualität nachgelassen hat, nur weil sich viele Leute aufregen. Aber ich werde nicht wieder dahin verfallen, wo ich hinverfallen bin, bevor ich die Aufnahme hier neu gestartet habe. Okay. Kommen wir trotzdem ganz kurz zur Star Wars Convention. Beziehungsweise gerade ist ja wieder viel los bei Star Wars. Die dritte Staffel Mando erhitzt die Gemüter. Der lockere Durchlauf von Staffel 1 und von Staffel 2 ist bei Staffel 3 so ein bisschen ins Stocken geraten. Man hat ein bisschen Experimente gewagt. Die meisten davon gefallen mir sehr gut. Vielen Leuten aber nicht. Und deswegen sind natürlich die Leute, die sich immer aufregen und die sagen, Star Wars ist tot seit 8 Jahren, aber alles konsumieren, sind natürlich wieder erhitzt und es ist immer das Gleiche. Und ich frage mich trotzdem, ob es auch irgendwann mal gut ist und ob ihr vielleicht auch einfach irgendwann euch doch dazu entscheidet, was anderes zu gucken, aber es ist ja euer Ding. Kommen wir zur Star Wars Convention, denn die hat dieses Jahr in London stattgefunden. Die letzten Jahre war sie immer in Amerika und jetzt in 2 Jahren ist sie tatsächlich in Tokio. Wo ich für mich doch sage, ja, da wird es auf jeden Fall hingehen. Tokio muss auf jeden Fall sein. Ich habe große, große Lust, mir das doch mal irgendwann ich muss da eh hin. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe. Ich habe es ja dieses Jahr auf dem Zettel gehabt, dass ich es dieses Jahr noch mache, aber wird ein bisschen kritisch. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt in 2 Jahren ist sie dann in Tokio. Jetzt war sie aber erstmal in London und es gab natürlich viele, viele Neuigkeiten. Ich glaube, das größte Highlight hat direkt am ersten Tag stattgefunden, denn es gab den ersten großen Trailer zu Ahsoka. Den gab es sogar noch in der Extended Version, der dann nur auf der Messe gezeigt wurde. Da hat man dann auch das Gesicht von Thrawn gesehen, wo auch dann bestätigt wurde, dass Lars Mikkelsen Thrawn spielen wird. In dem Trailer, den wir gesehen haben, der kürzere Trailer, hat man ihn ja nur von hinten gesehen. Aber trotzdem hat man gesehen, dass sehr, sehr viele Figuren aus Rebels, wie Sabine Wren oder wie Hera heißt sie, ne? Dass verschiedene Figuren aus auch, wie heißt die Hauptfigur, Ezra, dass die alle auf jeden Fall am Start sein werden. Thrawn wird der große Bösewicht und man sagt ja auch so ein bisschen, ich kann es jetzt natürlich noch nicht wissen, aber die 7. Folge durften ja Menschen schon sehen auf der Messe und die Stimmung war sehr, 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 sehr gut, die man so vernommen hat, von den Leuten, die diese Folge sehen durften. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Jetzt, ich zeichne gerade am Dienstag, Dienstag auf Mittwoch Nacht auf, das heißt, morgen früh werde ich die Folge sehen. Bin sehr, sehr gespannt auf das, was da zu sehen sein wird. Ich glaube, die letzten 2 Folgen werden, wie so oft bei Mando, die besten. Und dementsprechend bin ich sehr aufgeregt. War ja auch eine erste Staffel auf jeden Fall so. Da waren die letzten 2 Folgen ja auch die allerbesten. Und bei Staffel 2 war zumindest die letzte Folge die beste, mit die beste, ja. Ist immer unterschiedlich, aber Mando Staffel 2 hat eh fast immer durchgehend krass performt. Naja, auf jeden Fall, Ahsoka kommt im August, wurde jetzt gezeigt. Sieht alles ziemlich cool aus. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen... Also ich muss sagen, wenn ich Lichtschwerter in Serien von Star Wars sehe, habe ich inzwischen so ein bisschen die Vibes von Obi-Wan. Und Obi-Wan war ja das, was mir leider nicht gut gefallen hat und vielen anderen auch. Dementsprechend schauen wir mal, ob das bei Ahsoka sich so durchziehen wird oder ob das jetzt einfach nur so ein bisschen posttraumatisch ist. Aber auf jeden Fall freue ich mich natürlich, dass es im August weitergeht. Andor kommt dieses Jahr nicht mehr. Es hieß ja erst, dass Andor eventuell noch dieses Jahr kommt. Aber Andor kommt im August 24. Die drehen tatsächlich noch bis August. Und dann sagt man noch ein Jahr Post-Production. Freue ich mich aber sehr drauf, weil Andor einfach das Schönste ist, was an Serien so passiert ist. Also es ist auf jeden Fall das Eigensinnigste und auch das Rundeste, wenn man jetzt alle Staffeln, die auf Disney Plus an Star Wars Serien in Live-Action erschienen sind, muss ich sagen, Mando ist halt was fürs Herz, aber Andor ist die Serie, von der ich sagen würde, sie ist mit großer Gewissheit das Bestgemachteste. Also nicht nur gemessen an Star Wars, sondern so generell im filmischen Sinn gehört das zu den ganz, ganz großen Produktionen der letzten Jahre und mit zu den besten Sachen, die ich so gesehen habe. Deswegen freue ich mich da natürlich auf Staffel 2. Dann Skeleton Crew. Das soll ja so ein bisschen das Stranger Things von Star Wars werden, das Goonies von Stranger Things mit den Kids. Jude Law als Jedi kommt auch noch dieses Jahr. Bin ich super gespannt drauf, weil ich die Idee total geil finde, so ein Stranger Things-mäßiges Star Wars zu machen. Da sind die Dreharbeiten schon seit längerer Zeit abgeschlossen. Die Sendung ist in der Post. Es wurde auch ein Trailer gezeigt, aber leider nicht für uns. Da war leider gar nichts dabei. Aber das wird gut. Da habe ich ein gutes Gefühl. Und wurde auch schon was von Acolyte gezeigt? Nee, von Acolyte wurde noch nichts gezeigt. Hat Acolyte überhaupt schon angefangen zu drehen? Ich weiß nicht. Es wurde auf jeden Fall noch ein kleiner Trailer gezeigt, aber auch nur hinter verschlossenen Türen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, für was genau das war. Aber auf jeden Fall war Skeleton Crew dabei. Und auch da bin ich wirklich sehr gespannt, was da die nächste Zeit kommt. Es kommen ja auch 3 Filme. Tatsächlich, es kommt ein Film, der im Mandoverse spielt. Hier wird Filoni die Regie führen. Und wahrscheinlich wird das so ein bisschen alles zusammenbringen, was wir jetzt in Book of Boba Fett, Mando und dann auch Ahsoka kennengelernt haben. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil das könnte so der große Klimax werden von dem ganzen Ding. Und es kommt ein Film über Rey, was ich sehr, 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 sehr spannend finde, weil Rey ja eine Figur ist, die jetzt, sag ich mal, nicht so gut weggekommen ist, seitdem Star Wars von Disney übernommen wurde. Weil in den Sequels halt Fehler gemacht wurden und Rey was mir auch sehr leid tut für Daisy Ridley, weil sie so eine wunderbare, sympathische Schauspielerin ist und das alles toll gemacht hat, aber natürlich ihre Rolle jetzt nicht so super geil geschrieben war. Ich finde, dass sie so ein bisschen, ja, da gab es noch viel zu kitten. Und ich glaube, und das fühlt sich jetzt gerade so an, dass man sich der Fehler aus den Sequels bewusst ist, aber dass man sagt, naja, sie sind jetzt da, wir können sie nicht neu machen und wir werden jetzt versuchen, alles darauf anzulegen, dieser Trilogie eine bessere Daseinsberechtigung zu geben und die Puzzlestücke so zu formen, dass es passt. Und das finde ich einen super spannenden Gedanken, weil ich glaube, dass es im Writing eine sehr krasse Herausforderung ist, sowas machen zu müssen und sowas machen zu können auch. Und einen Film zu machen, der uns 15 Jahre nach Episode 9 quasi begegnet und der uns sagt, was aus Rey geworden ist und was sie jetzt so macht und wie das alles so weitergegangen ist mit ihr und den Jedi, das finde ich ein super spannendes Thema und könnte ihre Rolle von Rey wirklich aufwerten. Und auch gerade in Mando wird ja viel gekittet, was im Vorfeld zu den Sequels nicht ganz gestimmt hat. Also da wird einfach gerade sehr, sehr viel versucht, richtig zu machen. Und das mag ich total gern. Und das ist was mir in Star Wars total gut gefällt, dass jetzt das Mandoverse quasi eine Aufgabe hat, die Sachen vor der Sequels ein bisschen herzurichten und dass jetzt Filme entstehen, die danach so quasi weitermachen und sagen so, hey, diese Filme existieren und statt das Ganze jetzt irgendwie totzuschweigen, werden wir lernen, damit umzugehen. Und vielleicht werden die Sequels irgendwann auch von einer anderen Generation von Kids so angesehen wie jetzt zum Beispiel die Prequels, weil, hey, Leute, ich bin 99 ausgelacht worden, weil ich dreimal in Episode 1 war. Uns fanden auch alle scheiße. Die Prequels wurden auch gehasst. Und heute sind sie totales, absolutes Kultgut. Und man sagt immer so, oh mein Gott, das war die tollste Zeit für Star Wars, weil das halt natürlich die ganzen Millennials geglotzt haben und weil die das halt geil fanden, weil das alle ihre ersten Berührungspunkte waren von Star Wars, die Prequels und Clone Wars und so weiter und so fort. Und fühle ich komplett, deswegen vielleicht wird es mit den Sequels auch so. Wenn man das jetzt cool drumherum aufräumt und aufbaut, warum nicht? Ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance und hab da erstmal Bock drauf. Und dann, und das finde ich das Spannendste tatsächlich, das wird ja auch bei Acolyte so sein, man geht ja auch jetzt endlich mal im Zeitstrahl weit zurück und dann kommt ja noch ein Film über quasi den ersten Jedi vor 25.000 Jahren, ich glaube vor Episode 4 oder vor Episode 1. Also er geht sehr, sehr weit zurück in der Timeline und soll jetzt quasi den ersten aufkommenden Jedi zeigen. Und das finde ich sehr spannend, weil wir da Star Wars sehen werden, wie wir es noch nie gesehen haben. Da können ja ganz andere Sachen nochmal mit reinspielen und da gibt's ja schon viel so High Republic-Zeug und sowas, aber da bin ich nochmal sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil Star Wars ist halt, also wenn Star Wars einfach ein riesengroßes Stück Pizza ist, ne, eine riesengroße Pizza ist, dann haben wir eigentlich nur ein kleines Stück vom Rand abgerissen und alles hat sich auf diesem kleinen Stück abgespielt. Die ganze Skywalker-Saga, Mando, Endor, ist ja alles in der gleichen Timeline, aber jetzt kann man halt auch so viel Neues draus machen, indem man halt mal einfach weiter nach vorne oder weiter nach hinten geht und mal ein bisschen von dieser Zeitspanne absieht. Und das finde ich halt super nice. Was auch nice ist, ist, dass die zweite Staffel Visions kommt. Visions ist ja diese Animationsserie, bei dem verschiedene Anime-Studios quasi Kurzfilme machen. Die dürfen das Thema Star Wars für sich frei interpretieren. Die erste Staffel war sweet. Es ist experimentell, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, wenn das jetzt nichts ist, dann ist Star Wars am Arsch, sondern das ist so nice to have. Das ist so, ich glaube, in der Wertigkeit ungefähr gleich mit diesen Lego Star Wars Holiday Specials. So Lego Star Wars Halloween Special. Das ist schön zu haben, aber wenn das Kacke ist, dann ist auch nicht schlimm. Und so ist es da auch. Das tut dem Franchise gar nicht weh. Aber es ist halt einfach so ein geiler Star Wars Snack. Und die zweite Staffel kommt ja jetzt am 4. Mai. Und was auch angekündigt wurde, ist die finale dritte Staffel von The Bad Batch. Bad Batch ist ja meiner Meinung nach eine großartige Animationsserie im Star Wars Universum. Die zweite Staffel ging jetzt auch vor 2 Wochen zu Ende mit einer Doppelfolge, die auch gut geknallt hat, die auch sehr emotional war. Ich finde, The Bad Batch ist immer noch was ich so gucke nach dem Motto, ja, das finde ich einfach irgendwie cool. Das gucke ich einfach irgendwie gern. Und das macht mir Freude. Ich werte das in der Emotionalität nie so, wie ich jetzt eine Live-Action-Serie werte. Aber es ist schon sehr gut gemacht und es hat schon sehr gute Folgen. Und auch in dieser Staffel, die aus 16 Folgen bestand, die zweite, war viel drin, was mir gut gefallen hat. Gerade die Outpost-Folge oder auch die letzte, noch ein paar andere zwischendrin. Gerade so alles, was irgendwie immer im Crosshair geht. Das ist schon ziemlich cool, weil man Star Wars irgendwie so... Also man hat eine sehr fast schon traditionelle Art, diese Animationsserien zu erzählen. Also Clone Wars, Rebels und auch jetzt Bad Batch laufen alle nach einem ähnlichen Schemata ab. Haben viele Filler-Folgen, haben aber auch zwischendrin diese emotionalen Highlights und alles fühlt sich so an wie die Prequels. Wie diese Animations-Prequels-Zeit und man hat immer so einen harten, geilen Star Wars und das finde ich so nice. Also es ist immer ein schöner, happen Star Wars, den man so kriegt und selbst die Filler-Folgen machen irgendwie Spaß und sind halt so ein kleines, nettes Adventure für zwischendurch und dann passieren aber auch mal so Highlights und das ist irgendwie sehr sweet. Dementsprechend kann ich an dieser Stelle nur noch mal eine Empfehlung aussprechen für die zweite Staffel Bad Batch, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Guckt euch das auf jeden Fall an. Das Geile ist, damit macht man halt so gar nichts falsch, ne? Also man macht halt mit diesem ganzen Animationsding so wenig falsch. Und ich glaube, es empfiehlt sich auch gerade Rebels zu gucken, die vier Staffeln, weil jetzt natürlich Rebels für das Mandoverse unfassbar wichtig wird. Also noch wichtiger als Clone Wars, beziehungsweise Clone Wars auch wichtig ist für Ahsoka. Auch das muss ich alles noch nachholen. Ob ich das alles bis August schaffe, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall viel Stoff geben, den ich jetzt noch nachholen muss, weil Ahsoka ist halt einfach... ist ja eine der wichtigsten Figuren aus Clone Wars und dann möchte man ja auch einfach so viel wie möglich über sie wissen und gerade für die kommenden We Have Spoken Folgen, wo es dann halt einfach viel um Ahsoka gehen wird und die ganze Staffel mit 8 Folgen, wäre es glaube ich als gute Vorbereitung schon nice. Aber viel Stuff, der ansteht, viel Stuff, der geguckt werden will, viel Stuff, der erledigt werden will, mal sehen, wohin die Reise geht. So viel dazu. Ansonsten, was habe ich denn noch zu sagen? Ich weiß es gar nicht. Was gab es denn noch auf der Star Wars Convention? 3 Filme wurden angekündigt. Ahsoka wurde angekündigt. Beziehungsweise gezeigt. Dann den Trailer von Flimsy Bumsy. Acolyte war nur ein Panel, oder? Bad Batch wurde auch ein kleiner Trailer gezeigt. Man durfte schon die 7. Folge Mando sehen. Visions 2 wurde gezeigt. Ich glaube, das ist es im Groben und Ganzen, oder? Natürlich gab es noch ganz viele andere Panels. Es ging auch viel um Spielzeug. Sehr, sehr viel Black Series wurde gezeigt. Wahnsinnig viel Black Series. Ich dachte eigentlich, guck mal, ich erzähl's euch mal ganz offen. Ich lieb ja und sammel ja Black Series. Das ist die Star Wars Toyline von den nicht ganz so kleinen Figuren. Es gibt von Hasbro aktuell 3 wichtige Toylines. Die eine Toyline ist die Retro-Toyline. Das sind Figuren, die sind wirklich so gemacht vom Design her, wie Figuren früher von Star Wars in den 70ern. Also, ne, ihr kennt ja die ersten Star Wars-Figuren von 77, 79, 80, so zu den ersten 3 Star Wars-Filmen. Die sind ja so sehr simpel im Design, aber irgendwie auch kultig. Kultig, so immer die Lieblingswort. Die sehen sehr kultig aus. Das sind Design. Das ist einprägsam. Das hat Actionfiguren auf eine Art und Weise mitgeprägt und heute basiert viel darauf. Zum Beispiel die komplette Reaction-Toyline von Super 7 basiert darauf, diesen Stil zu kopieren und ihn auf verschiedenste Personen und Franchises zu kopieren. Die machen das mit allen möglichen MusikerInnen, mit allen möglichen Filmen und Serien. Terminator, Back to the Future, AC/DC, Notorious B.I.G., also ganz, ganz viele. Nein, nicht To Pimp a Butterfly spielen, sag mal, ich glaube, es hackt. Jetzt spielt er hier mir To Pimp. Entschuldigung, war gerade mal ganz kurz mein Siri losgegangen. Naja, auf jeden Fall, dieser Stil ist schon sehr einprägsam. Das ist die Retro-Toyline, da machen sie das. Da legen sie quasi Figuren von Mando, von jetzt Return of the Jedi, von Ahsoka, Book of Boba Fett, die kommen halt alle in diesem Design. Und das ist schon spannend, weil zum Beispiel dann die Armorer oder Ahsoka oder sowas schon cool aussehen in dem Design. Aber es ist nicht meine Lieblingstoyline, weil, und das ist das Nervigste an der ganzen Toyline, die machen die Karten halt mit Absicht so abgewetzt. Also die sehen so aus, als wären die Retro. Und das finde ich eine ganz schlimme Nummer. Sieht richtig, richtig kacke aus. Wenn das so aussehen soll, als wäre das so alt. Das finde ich komplett scheiße und peinlich. Deswegen, das mögen wir auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall mögen wir das. Aber gibt trotzdem ein paar ganz schöne Figuren dabei. Und da kann man sich mal so ein paar rauspicken. Aber ich sammle die jetzt nicht so. Die Toyline, die danach kommt, ist die Vintage-Line. Die ist genauso wie Retro-Figuren auf einer klassischen Karte. Allerdings lässt man hier diesen abgewetzten Stil weg, was ich schon mal gut finde. Mir ist es manchmal ein bisschen zu wenig. Die Leute lieben aber die Vintage-Figuren, weil sie halt kleine Varianten bekommen von Figuren, die sie mögen. Der Detailgrad ist hier deutlich höher. Also die sind viel, viel moderner gemacht als jetzt diese Retro-Dinger, die mit Absicht so stümperhaft aussehen. Und da ist schon viel mehr mit den Scans gearbeitet worden und die sollen schon sehr nah am Original sein, halt in klein. Die sind sehr beliebt, die verkaufen sich auch ganz gut. Und dann gibt's die Black Series Line, das sind quasi die Figuren, die noch ein Stückchen größer sind, die dann schon so eine spielbare Actionfigur sind, meiner Ansicht nach, und die auch was mitbringen an Material und sowas. Also die sind dann auch schon zum Hinstellen schon so wirklich die Figuren, die kann man dann schon positionieren, die haben mehr Gelenke und so weiter und so fort. Und ich persönlich liebe die Black Series Line und das ist auch die Star Wars Toyline, die ich eigentlich komplett sammle. Also alles, was mir unter die Nägel kommt. Ich habe mir jetzt auch gerade im Laden die kompletten Endor-Figuren mitgenommen. Lusa, Bex, Bix meine ich, nicht Bex. Dann Mor Mothma, Din Djarin aus Mando nochmal in dieser Rüstung, wenn er da in diesen Bunker einläuft in der 7. Folge, 2. Staffel und so weiter und so fort. Also alles, was Black Series ist, sammle ich. Und das ist eine super nice Toyline. Wir haben auch heute wieder geile Sachen angekündigt und sowas. Die drei Geister von Yoda, Obi-Wan und Anakin und sowas. Also richtig coole Sachen und so sind da jetzt wieder angekündigt worden. Und gehen jetzt gerade auch bei denen teilweise exklusiv in die Pre-Order und sowas. Aber die Line fühlen gerade gar nicht mehr so viele Leute. Und ich merke das bei uns, dass das sich halt einfach irgendwie am schlechtesten verkauft. Und das finde ich super schade, weil ich halt Black Series so ultra geil finde. Cal Kestis ist obergeil. Darth Maul ist obergeil. Das sind so nice Figuren. Und wenn ihr Star Wars Actionfiguren sammeln wollt, die jetzt nicht, also die nächste Liga ist ja dann schon fast Hot Toys eigentlich, weil dazwischen gibt es nicht mehr viel, dann ist das die beste Toyline, die es gibt. Aber es ist die letzten Jahre ein bisschen eingeschlafen, was ich super schade finde, weil wie gesagt, da sieht Boba Fett oder ein Paz Vizsla oder auch ein Bib Fortuna oder ein Cal Kestis, die sehen da schon richtig gut aus. Und die Line hat auf jeden Fall viel zu bieten. Und deswegen von mir immer noch eine Empfehlung, checkt mal die Black Series Line aus. Gibt's natürlich auch bei NTG, aber hat die letzte Zeit bei vielen Händlern nicht so performt. Vielleicht habt ihr Bock drauf, guckt es euch mal an. Wir haben auf jeden Fall viele neue Figuren, auch jetzt gerade zu Endor zum Beispiel. Und da wurde trotzdem viel angekündigt. Also es gab viel Toy-Output. Ich weiß gar nicht, ob es so viel Funko-Ankündigungen gab. Ich glaube, da gab es jetzt weniger Ankündigungen. Es gab auf jeden Fall ein Panel, wo die Schauspielerin der Armorer mit dabei saß von Funko. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt überhaupt noch groß was angekündigt haben. Hatten auf jeden Fall zwei Exclusives. Einmal so ein Doppelset mit zwei Droiden und einmal Jar Jar Binks mit der Zunge raus. Super nice Exclusives. Gab auch noch ein Shirt, gab auch noch eine Queen Amidala Soda. Gute Sachen dabei gewesen, nur halt, ja, keine Ahnung, ist gerade, hat jetzt nicht bei uns so gezündet die letzte Zeit, wie es hätte zünden sollen, die Star Wars Sachen, weil vielleicht die Leute auch gerade mit Merchandise von Star Wars ein bisschen satt sind, aber ich kann mich da irgendwie nicht dran satt sehen. Ich freue mich immer noch, wenn jetzt ein C-3PO von Hot Toys angekündigt wird oder ein klassischer Return of the Jedi Vader oder sowas. Ich finde das immer noch alles nice. Deswegen, keine Ahnung. Ihr müsst mehr Merch kaufen. Merchandise ist auf jeden Fall wichtig. gerade wenn man es bei NTG kauft. Aber nee, Merchandise war natürlich auf der Messe ein wichtiges Thema. Aber darüber habe ich ja schon viel zu lange geredet. Naja. Ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt keine neuen News, die so, so wichtig sind. Ich gucke nochmal ganz kurz in meine App rein, dass ich auch nichts übersehe. Lasst mich ganz kurz gucken. Nein, bitte nicht jetzt reden. Ich gucke mal ganz kurz bei Galactic Transmission. Das ist ja so meine Seite, meine Nummer 1 Seite. Return of the Jedi kommt nochmal ins Kino am 28. April. Weiß aber nicht, ob das für Deutschland gilt. Dann Dave Filoni von Confirms Orange Sabers. Ja, okay, Skeleton Crew. Bad Batch, 3. Staffel 2024. Ahsoka, Bad Batch Staffel 3. Jude Law und Tales of the Jedi. Genau, Tales of the Jedi wurde noch angekündigt. Die zweite Staffel. Und die ist wohl auch schon fertig? Nee, die ist auf jeden Fall in der Mache. Aber da kommen wir drauf, wenn es soweit ist. Und ansonsten, nö, ansonsten habe ich jetzt hier nichts mehr, was ich nicht schon gesagt habe. Außer, dass Endor erst nächstes Jahr erscheint. Naja, gut. Dann lege ich das Handy auch wieder weg und damit ist die Star Wars Convention abgeschlossen. Die nächste ist erst in 2 Jahren. Aber dafür ist nächstes Jahr wieder eine D23. Ich denke mal, die ist dann auch wieder in Anaheim. Werden wir auf jeden Fall sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da eingeladen werde nochmal. Das wäre natürlich schön, aber ich glaube, nächstes Jahr werden da andere Leute hineingeladen. Das ist auch okay, weil das ja auch einfach viele Menschen gibt, die dahin wollen. Und ich durfte dieses Privileg ja schon letztes Jahr genießen. Na gut. Dann lasst uns doch mal ganz kurz zu Apple Plus rübergehen. Denn auf Apple Plus gibt es ja auch viele gute Sachen. Apple Plus hat generell ein sehr gutes Angebot an Sachen, die man vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm hat. Weil Apple Plus ist nicht so ein super genutzter Streaming-Anbieter. Und Jesse könnte euch da viel mehr drüber erzählen, weil die viel mehr Apple TV Plus guckt. Die ist momentan eigentlich nur noch auf Apple TV Plus. Immer wenn wir uns unterhalten, erzählt sie mir davon, was ihr da alles geguckt habt. Schwiegerdu und dies und das und hier und da. Und Big Ticket oder sowas. Big Door Prize, keine Ahnung. Ich gucke auf jeden Fall sehr viel. Ich mag den Streaming-Anbieter auch, weil er sehr viel cooles Zeug hat. Ich gucke dort gerade auch Shrinking. Eine Serie mit Harrison Ford tatsächlich. Und wie heißt der Mann? Der hat einen großen Penis. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Der Marshall war bei How I Met Your Mother. Der hat einen großen Penis. Jason Siegel meinte ich natürlich. Jason the Big Dick Siegel. Den habe ich gemeint. Gucke ich gerade Shrinking, sehr schöne Serie. Habe ich aber noch nicht fertig geguckt, will ich euch dann erst sagen, wenn ich es durch habe. Was ich gerade auf aktuellem Stand habe, ist Ted Lasso. Ted Lasso ist diese Serie über den Fußballtrainer, der eigentlich Footballtrainer in Kanada war, jetzt nach Großbritannien geschifft wird und soll dort eine Soccer-Team, also eine Fußballmannschaft unterrichten mit seinem Homie-Coach Beard, obwohl er gar keine Ahnung hat von Fußball. Und als das losging, waren die Leute schon so ein bisschen, ja, das ist ganz cool. Und man hat aber geschafft, dass sich der Kult rund um Ted Lasso und den fiktiven Fußballclub Richmond, um den es da geht, und gerade die Rolle von Jason Sudeikis als Ted Lasso, aber auch die vielen Nebencharaktere, dass sich das zur absoluten Feel-Good-Serie entwickelt hat. Weil in Ted Lasso ist irgendwie fast jede Figur sympathisch. Ende der 2. Staffel ändert sich was, was dann der 3. jetzt ins Gewicht schlägt. Eine Figur wird dann nicht mehr so sympathisch. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr sympathisch alles. Und wenn ihr das nicht guckt, und ich kann euch sagen, jetzt werden einige von euch sagen, ich mag doch gar keinen Fußball, Max. Und ich kann euch sagen, egal wie sehr ihr Fußball nicht mögt, ich mag's definitiv weniger als ihr. Ich finde Fußball richtig scheiße. Aber ich liebe Ted Lasso, weil Ted Lasso wirklich alles, alles, alles richtig macht. Und man diesen Verein, seine ganzen Spieler, alle, die im Team sind, die Chefin des Vereins, es ist alles einfach nur herzerwärmend schön. Es ist sehr witzig geschrieben. Es hat sehr, sehr gute Dialoge. Ted Lasso ist 10 von 10 sympathisch, so wie andere Figuren. Es ist trotzdem auch herzergreifend, es ist warm. Man merkt, dass dort auch viele Emotionen drinstecken. Man erzählt nicht einfach nur plump irgendeine Geschichte, sondern man bringt alle Facetten mit rein. Traurige Liebesgeschichten, Psychosen, auch mal sowas wie Panikattacken und sowas spielen da eine Rolle. Aber es findet alles seinen Platz und es ist alles an der richtigen Stelle. Und deswegen ist Ted Lasso in Staffel 1 und 2 fantastisch gewesen und die 3. Staffel scheint da, die jetzt auch gerade die finale Staffel ist, scheint da keine Ausnahme zu machen. Denn alles, was wir so sehen rund um Richmond und die Figuren und den neuen Spieler Sava, nachdem sie jetzt in der 3. Staffel aufgestiegen sind und jetzt quasi den Aufstieg irgendwie verteidigen müssen, um nicht wieder in die 2. Liga abzurutschen, jetzt sind sie in Upper Class und müssen sich da beweisen und sie holen sich durch viele, viele Zufälle den gefragtesten Spieler des Planeten quasi, Sava, der so ein bisschen eine Zlatan Ibrahimovic-Kopie ist und dort viel aufgreift. Das können euch die Jungs von Goldfische besser erklären als ich. Und das macht alles so viel Spaß zu gucken und das ist alles so gut geschrieben. Ich muss sagen, als ich die erste Folge gesehen habe, war ich so, ah, ich weiß nicht, ob das so gut wird. Aber jetzt, wo mehrere Folgen rum sind, ich glaube, wir haben jetzt die vierte Folge liegt hinter uns, muss ich sagen, oh Mann, ey, also das ist wirklich eine herzergreifende, wunderschöne Serie, die so viel Spaß macht und erscheint auch jeden Mittwoch, genauso wie Mandalorian. Und da hat man einfach jeden Mittwoch zwei wunderbare Serien. Also ich kann es euch nur empfehlen, es macht unfassbar viel Spaß. Die Gags sind wirklich fantastisch, diese komischen Monologe, die Ted Lasso hält, diese komischen Metaphern, die er baut, diese komischen Vergleiche, diese Referenzen auf die Popkultur, die er immer wieder zieht, auch wie jetzt quasi Roy Kent sich entwickelt, Roy fucking Kane, der einfach eine wahnsinnig coole, sympathische Figur ist, die das gar nicht so unbedingt sein will, aber er kann es leider nicht abstreiten, dass er einfach ein toller Typ ist. Und das alles kommt so zusammen und bildet einfach so eine extrem schöne, runde, smarte Serie, die einfach was fürs Herz ist. Ich finde, in Zeiten, wo sehr, sehr viele Serien sehr anstrengend sind oder auch böse sind und wo es viel Mord und Totschlag im Fernsehen gibt und wir eh mit sowas viel konfrontiert sind, ist irgendwie Ted Lasso genau der perfekte Ausgleich an Ruhe und Geborgenheit. Und deswegen liebe ich Ted Lasso und kann euch das Ganze wirklich nur von Herzen empfehlen. Es ist wirklich eine fabelhafte Serie. Wie gesagt, gibt's auf Apple TV Plus. Genauso wie den nächsten Film, den ich euch mehr oder weniger empfehlen möchte. Und zwar ist es der Tetris-Film. In diesem Film geht's nicht darum, dass riesige Steinblöcke vom Himmel fallen und irgendwie Gebäude kaputt schlagen, sondern es geht tatsächlich um nicht die Entstehung von Tetris, sondern um, wie hat es ein Spiel aus Russland in den 80ern geschafft, hinter dem Eisernen Vorhang vorzutreten und quasi weltweit vermarktet zu werden, um sogar das Startspiel zu werden für den Nintendo Game Boy. Den erfolgreichsten Handheld aller Zeiten. Ist es so? Ich glaube, nee. Der DS hat ihn irgendwann abgelöst, ne? Aber den Vater, die Mutter aller Handhelds, der Game Boy, kam raus und hatte Tetris dabei. Und wie ist das überhaupt eigentlich passiert? Also es geht ganz viel um Tetris, um Nintendo und generell, was ist da eigentlich passiert? Und die Hauptrolle spielt der gute Taron Egerton. Den kennt ihr zum Beispiel aus Rocketman. Da hat er einst Elton John gespielt oder aus Kingsman. Ich mag den gern. Und er macht es gut und das ist irgendwie funny. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wie seine Rolle nochmal heißt. Hank Rogers heißt er. Und Hank Rogers ist ein in Japan lebender Mann, der quasi irgendwann die Rechte von Tetris angeboten bekommt, beziehungsweise sie sich besorgt, weil er das wo sieht. Er ist selber Spieleentwickler und sieht es irgendwann wo auf einer Messe. Und Tetris ist aus Russland im Kommunismus entstanden und wird von einer Firma so ein bisschen nach außen, aber über die Grenzen vermarktet. Jetzt gibt es einen Typen, der kauft denen die Rechte ab und macht damit aber Schindluder und vertreibt viel mehr dieses Spiel, als er darf. Denn die sagen eigentlich nur, sie dürfen das eigentlich nur XY weit vertreiben und auch nur zum Beispiel an der Konsole. Aber er vermarktet es dann halt für Arcades und für PCs und so weiter und so fort. Und auch nicht nur irgendwie in Europa, sondern weltweit. Und das sorgt für viele Unschlüssigkeiten und Skandale. Und so kommt halt auch Hank dann zu dem Spiel, will es in Japan vermarkten, man nimmt ihm aber die Rechte ab und dann wittert er seine Chance, kriegt dann mit, dass Nintendo das vielleicht gefallen könnte, geht zu Nintendo, kriegt quasi das erste Mal den Game Boy präsentiert und sagt, okay, Tetris muss darauf stattfinden und Tetris muss das erste Spiel sein, was die Leute auf diesem Ding spielen. Und das ist so ein bisschen seine Story, dass er halt dann versucht, das einzufädeln. Und das ist mit sehr, sehr vielen Intrigen, mit sehr, sehr vielen dunklen Machenschaften hinter dem Eisernen Vorhang verknüpft. Auch dann mit ihm selber. Er reist dann nach Russland und kriegt dann dort wirklich Ärger. Und das Spiel ist eigentlich kurz davor nicht rausgekommen. Und zum Ende wird es richtig krimiartig und schon wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und es ist eine ziemlich verrückte Geschichte, die aber auch sehr klischeebeladen wirkt. Also Russland wirkt auf jeden Fall wie das typische Abziehbild des russischen Bösewichts. sehr grau, sehr trist, alles andere. Japan, Tokio ist ganz hell, bunt und man arbeitet hier schon viel mit Klischees. Und natürlich erzählt man auch die Geschichte sehr klischeebeladen. Der Tetris-Film wirkt auf jeden Fall schon sehr schnell so, wie das ist sehr lose nacherzählt. Also es gibt zum Beispiel die Sequenz, und die hat mich, glaube ich, am meisten gestört, und die ist gar nicht so wichtig, wahrscheinlich in der Story nicht das Wichtigste, aber es gibt diese Szene, wenn er Tetris, wenn er den Gameboy das erste Mal sieht und quasi im Labor noch steht und Tetris für den Gameboy quasi umprogrammiert und 5 Minuten später dann das Spiel auf dem Gameboy hat. In der Grafik, so wie wir es heute kennen. Und die Szene ist einfach Quatsch. Weil auch die ganze Entstehung so, ich finde, das muss der Starttitel sein, nicht Super Mario. Man ist so, okay, das hast du jetzt einfach so entschieden. Und alle bei Nintendo sind so, ja, okay, dann sägen wir halt unser Maskottchen ab als Starttitel, das dem Spiel der Konsole beigelegt wird und geben den Leuten Tetris. Das ist mir ein bisschen alles, das ist ein bisschen seltsam erklärt. Das macht der Film nicht gut. Und das hat er so an 2, 3 Stellen. Er wirkt durch dieses ganze Russland-Setting manchmal wie so ein Film im Osten Deutschlands, den man so heute drehen würde über den Osten der 80er. Deswegen wirkt er auch wie ein deutscher Film an manchen Stellen. Auch wenn natürlich Taron Egerton vor der Kamera steht, wirkt es trotzdem manchmal so ein bisschen sehr europäisch in der Produktion. Was nicht schlimm ist, weil der Film halt eh sich so guckt. Und am Ende ist der Film sehr kurzweilig mit 2 Stunden. Nicht zu lang, nicht zu kurz, erzählt die Story, erzählt sie spannend, erzählt sie irgendwie herzlich, erzählt sie aber auch sehr klischeebeladen. Auch die Freundschaft zwischen Hank und dem Entwickler, das ist so ein bisschen sehr mit dem Klischee gespielt. Der arme, vom Kommunismus geächtete Russe, der sein Spiel abgeben musste und der jetzt vom großen Amerikaner, der in Japan lebt, quasi gerettet wird. Aber die Story ist halt wahr, weil die beiden gibt's halt so und die beiden haben sich wirklich so formiert. Es ist vielleicht ein bisschen märchenhaft an manchen Stellen, wirkt es, ist aber auch dann teilweise im Endresultat die Realität, den Weg dahin, wie klischeebehaftet man den erzählt hat oder nicht. Ich glaube, das kann jeder für sich selber bewerten. Ich fand's ein bisschen drüber. Ich fand's manchmal ein bisschen sehr 90er-mäßig erzählt. Weil ich mir dachte so, ja, ach komm, also das hätte man ja auch ein bisschen feinfühliger. Aber man hat doch immer bei solchen realen Ereignissen und Biopics und sowas immer das Problem, man muss halt viel Story in diese 2 Stunden packen. Und in der Serie würde das wahrscheinlich halt alles anders aussehen. Und deswegen funktionieren manchmal Serien für solche Storys besser. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Pam und Tommy. Hätte man Pam und Tommy in einem Film erzählt, wäre das nicht so gut gewesen wie Pam und Tommy in der Serie, weil man sich dort für ganz viele unterschiedliche Komponenten anders Zeit nehmen konnte. Und das konnte Pam und Tommy nur so gut, weil Pam und Tommy 8 Folgen lang war und nicht 2 Stunden. Und das ist halt das, was beim Tetris-Film so ein bisschen hinten runterfällt. Ja? Und dementsprechend, der hätte auch in einer Miniserie mit 6 Folgen seinen Job gemacht und vielleicht ein bisschen besser. Aber sei es drum, es ist auch einfach nur ein kleiner Film auf einem Streaming-Anbieter, deswegen will ich mir da jetzt auch nicht das Maul fusselig reden. Er hat mir trotzdem gute Vibes gegeben, weil er einen guten Retro-Charme hat. Sie haben auch manchmal ganz schön mit Animationen gearbeitet, manchmal gar nicht so schön. Also manchmal, wenn so neue Bilder reingefadet sind, dann wurden die Bilder so pixelig. Also sie haben wie so einen Pixel-Effekt auf ein Gebäude gelegt und das wurde dann normal und das fand ich so ein bisschen shady. Aber sie haben auch teilweise so liebevolle Animationen gehabt, Figuren, so, das haben sie so, den Film haben sie wie so Kapitel unterteilt, aber in so ein Level, Level 1, das haben sie damit so schönen 8-Bit-Animationen unterlegt. Und das war schon sweet und es sah schon cool aus und es hat schon Spaß gemacht und es war schon sinnig. Aber im Großen und Ganzen, hey, es war halt einfach ein Tetris-Film. So, und für den Zweck, den es hatte, hat es vollkommen gereicht. Der gewinnt keinen Oscar. Den muss man aber nicht unnötig zerreißen. Den guckt man. Der gibt einem 2 Stunden gute, spannende, unterhaltsame Feelings. Und dann ist das Ding rum. Und dann sagt man so, war ein netter Film. Und ich glaube, unter der Kategorie kann man den auch verbuchen. Tetris ist ein netter Film. Kein Blockbuster, aber es ist ein netter Film. Und es ist trotzdem irgendwie spannend zu sehen, wo das erste Videospiel, was ich zum ersten Mal in meinem Leben gespielt habe, wo das eigentlich herkam. Und es ist so witzig, wenn man mit seinen unschuldigen Kinderhänden da sitzt und sich erinnert, wie man, also, ne, wenn man da sitzt und das so spielt und es doch gar nichts versteht, aber man weiß irgendwie, dass ein paar Jahre davor in einem ganz kurzen Zeitabschnitt noch ein Riesentrubel darum war und dieses Spiel fast nie rausgekommen wäre. So wie wir es kennen. Und das ist irgendwie spannend zu wissen. Dementsprechend, guckt es euch gerne mal an. Es ist auf jeden Fall ein nischiges Ding, aber es macht Spaß. Auch eines meiner ersten Gameboy-Spiele, das zweite Gameboy-Spiel, was ich jemals gespielt habe und was mich quasi eingeführt hat in die große Welt der Jump'n'Runs und der Plattformer und was eine Liebe hat entflammen lassen in mir, nämlich die Liebe zu Videospielen, war Super Mario Land auf dem Gameboy. Das war das zweite Spiel. Ich habe erst Tetris gespielt, eine halbe Stunde später Super Mario. Und jetzt, endlich, nach so vielen Jahren, ist es endlich soweit, es gibt einen Super Mario Film. Und das ist tatsächlich gar nicht so nischig, denn dieser Film hat am ersten Wochenende alle Animationsfilmrekorde gebrochen. Auf Platz 1 war die ganze Zeit Frozen als der erfolgreichste Animationsfilmstart aller Zeiten. Aber Super Mario hat einfach mit Frozen den Bosen aufgewischt und die Pfütze des geschmolzenen Schneemanns einfach weggemacht. Denn die Super Mario Brothers haben endlich einen Film bekommen, der ihnen auch würdig ist. Wir haben diesen Film am Wochenende geguckt. Wir hatten ein Kino-Event, das war schon seit langer, langer Zeit ausverkauft. Dort haben wir uns den ersten Super Mario Film von 93 einverleibt und danach jetzt den neuen von 2023, also 30 Jahre später quasi jetzt den richtigen Super Mario Film. Man muss sagen, dass der alte Super Mario Film von 93 Trash ist. Man es nicht ganz versteht, aber er macht trotzdem Spaß. Und was super spannend ist, dass viele Story-Elemente im 93er Film irgendwie trotzdem Maß oder bisschen Ton angeben waren für die Story in Mario 2023. Irgendwie interessant, weil es gibt auf jeden Fall Parallelen. Es gibt nicht viele Parallelen in diesen beiden Filmen, aber es gibt sie. Und ich habe den 23er jetzt schon zweimal gesehen, leider zweimal auf Deutsch. Ich muss sagen, die deutsche Synchro ist absolut nice, bis auf Prinzessin Peach, die ist ein bisschen holprig, ein bisschen hölzern, aber ich finde, so generell ist die deutsche Synchro super liebevoll. Man hat schon sehr, sehr gute Sprecher rangeholt. Man hat auch größtenteils darauf verzichtet, irgendwelchen Influencern irgendwelche Rollen zu geben, sondern man hat schon gesagt, hey, lass doch so ein bisschen so ein zeitloses Ding machen, weil den muss man vielleicht auch in 20 Jahren gucken und dann ist nicht mehr so wichtig, ob einer von den scheiß Elevator Boys, an die sich dann keiner mehr erinnert, einen der Pilze gesprochen hat oder nicht, sondern man hat das Ding relativ sauber gemacht. Peach, wie gesagt, bisschen hölzern, aber auch darüber kann man hinwegsehen. Die Story ist sehr, sehr leicht erklärt. Luigi und Mario sind natürlich ein Bruderpaar, die einen Traum haben. Sie wollen Klempner werden, das klappt aber alles nicht. Sie haben am Anfang einen ziemlich dollen Unfall. Und sie sind halt ziemliche Versager in ihrem Job und werden auch von der ganzen Familie ausgelacht und keiner findet sie so richtig cool. Aber sie haben halt diesen Traum. Und sie sind nicht unbedingt schlecht, aber sie sind halt tollpatschig und versauen's und haben so einen Auftrag, den sie richtig verkacken. Und dann gibt's einen großen Unfall in Brooklyn mit einer Wasserleitung und da wollen sie hinfahren und zu helfen. Und dabei werden beide über eine grüne Röhre ins Mushroom Kingdom gespült, beziehungsweise einer zu Bowser auf die dunkle Seite und einer zu Peach auf die helle Seite. Und damit ist Luigi aus Versehen in der Gefangenschaft von Bowser und Mario lernt Peach kennen und sagt zu Peach, hey, wir müssen meinen Bruder retten, sonst ist es blöd. Und Peach lernt er kennen, indem er erstmal Toad trifft, ja, und Toad ist quasi bei der Reise dabei, begleitet ihn und Peach, er lernt dann so ein bisschen seine Mario-mäßigen Skills, sie treffen auf Donkey Kong, er muss gegen Donkey Kong kämpfen. Es gibt eine Mario Kart-Szene und dann trifft man quasi auf Bowser, der jetzt den ultimativen Stern hat und eigentlich sich quasi mit Peach vermählen will, aber die findet ihn halt natürlich nicht so cool, weil sie sagt, er ist ein Psychopath und er hat halt Luigi in Gefangenschaft. Und es gibt natürlich am Ende den großen Mario und Luigi gegen Bowser-Kampf. Die Story ist überhaupt nicht überraschend und deswegen, wenn jetzt einer von euch sagt, oh, das finde ich aber jetzt uncool, dass du mir die Story gespoilert hast. Dann hau ich euch links und rechts auf die Backen. Mit einer Zeitung. Es ist ein Mario-Film. Das ist wirklich... Natürlich ist die Story lame. Weil Mario noch nie eine gute Story hatte. In den 35 Jahren, wo ich Videospiele konsumiere, hatte Mario noch nie eine Story, über die es sich gelohnt hat zu reden. Aber das ist auch gar nicht wichtig, weil dieser Film nicht dafür gemacht ist, und das will dieser Film keine Sekunde, uns mit einer riesengroßen Story zu begeistern, sondern dieser Film will uns Charaktere geben, die wir lieben, und will uns die ganze Zeit Feelings, die uns über 35 Jahre begleitet haben, andere Leute fast über 40 Jahre begleitet haben, deren Kinder sie jetzt auch schon begleiten und vielleicht sogar schon die Kinderkinder, wenn man sehr früh angefangen hat mit allem, diesen Generationen jetzt quasi den Film geben, den alle irgendwie verdient haben. Und diese Rolle füllt der Mario-Film 2023 vollkommen aus. Dieser Film ist ein absolutes Feuerwerk an fantastischem Fanservice und Liebe fürs Detail mit einem Blick auf eine 40 Jahre alte Legacy, die man sich aufgebaut hat. Und Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario, hat ja selber mit dran gearbeitet und hat halt darauf geachtet, wie bei seinen Spielen auch, dass das Ding polished ist. Die komplette Animation hat Illumination gemacht. Das sind die, die auch die Minions machen oder auch Sing machen. Und die machen hier einen Top-Job, weil sie quasi Mario den perfekten Sprung gegeben haben von Videospiel in eine 3D-Animation. Das hätte auch ganz anders laufen können. Wir wissen, dass sowas auch schon schlechter aussah, dass da viele Leute schon enttäuscht waren. Aber keiner kann den Mario-Film gucken und kann nicht sagen, so, das ist genau so, wie das auszusehen hat. Ich finde, da ist alles genau so, wie es zu sein hat. Die amerikanischen Synchronstimmen sind natürlich weitaus spektakulärer. Allein schon Seth Rogen, Jack Black oder auch Chris Pratt zu hören in verschiedenen Rollen und noch viel mehr Leute. Die machen da natürlich einen Top-Job. Man merkt auch, dass die Rollen sehr, sehr gut ausgewählt sind. Das ist im Deutschen alles gut geworden. Auch selbst Jack Black, der natürlich einen riesen Job macht im englischen Original, kriegt hier trotzdem eine gute deutsche Stimme verliehen. Also man hat das wirklich gut gemacht und mit Fingerspitzengefühl meiner Meinung nach den Cast gewählt. Es ist natürlich es ist logisch, dass das nicht hundertprozentig das Level hält. Aber das muss es nicht. Es macht trotzdem sehr, 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 sehr viel Spaß. Und dementsprechend kann ich nur sagen, der Mario-Film als solches ist erstmal in seinen Grundwerten, in seiner Machart super liebevoll, was so Animation, Synchronisation angeht. Und die Story, die ist da nur Mittel zum Zweck. Deswegen ist das auch kein Film für Kritiker. Wenn du Kritikerin bist, dann guckst du diesen Film und mit dem Franchise keinen Bezug hast. Natürlich sind die Metacritics vom Mario-Film scheiße, weil das nicht funktioniert, wenn du nicht dieses komplette Mario-Ding fühlst. Wenn dir Videospiele nichts geben und dir Mario scheißegal ist, dann ist das der absolut falsche Film für dich. Wenn du das schaust, ohne irgendwas, dann ist es einfach nur ein banaler, kackegaler Kinderfilm. Aber so können wir diesen Film nicht bewerten. So kann ich nicht an diesen Film gehen. Und dieser Film ist auch nicht so erfolgreich, weil man ihn so sieht, sondern dieser Film ist so erfolgreich, weil er genau den perfekten Film liefert für alle Generationen, die mit diesen Spielen groß geworden sind und so vollgepackt ist mit Fanservice, dass ich den Film eigentlich mit einer Fernbedienung und einer Pausetaste gucken muss, um alles aufzuschreiben und zu greifen, was da passiert. Ich fange mal bei der Musik an, wie viele musikalische Referenzen überall versteckt sind. Egal, ob das Marios Handy ist, was klingelt und was den Sound hat, des Intros vom GameCube, der ja auch seit Jahrzehnten so ein bisschen Meme-Charakter hat und den man natürlich auch bewusst hier gewählt hat, quasi, um auch ein bisschen diese Meme-Generation abzuholen. Melodien auch aus Donkey Kong, aus dem Automaten von Donkey Kong, die eingebracht werden. Ganz leise im Hintergrund, wenn zum Beispiel Donkey Kong den Kampf gegen Mario verliert, wenn es darum geht, ob jetzt Donkey Kongs Armee mitkommt oder nicht. Ist hier da, 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 da. Diese Anfangsmelodie von Donkey Kong taucht hier auf. Es sind ganz viele Melodien vom NES, vom Game Boy, vom Super Nintendo sind verbaut. Im Hintergrund hängen irgendwelche Karten aus Spielen. Es gibt diese Szene, wenn sie bei Donkey Kong sind, da hängt im Hintergrund die Karte aus Super Mario World vom Super Nintendo, hängt einfach an der Wand. Und es ist aber der Raum aus dem Donkey Kong Spiel, Donkey Kong Country Spiel, wenn man nach links geht, wo die Bananen sind und wo die Affenschaukel hängt und sowas. Das ist einfach der Raum. Und darin hängt aber diese Karte. Und wenn wir im Schloss sind von Peach, sehen wir im Hintergrund Bilder hängen. Und das sind halt Bilder aus Super Mario 64. Man hat so viele Bilder übernommen, man hat so viele Kleinigkeiten übernommen, man hat so viele Figuren übernommen, man hat so viel Dinge, die man sich vielleicht schon immer gefragt hat, übernommen und hat für alles immer das richtige Maß an Fanservice getroffen, weil dieser Film guckt sich nicht wie so, guck mal, das ist ja das, der Fanservice, den ich immer kritisiere, sondern der Fanservice findet ganz seicht im Hintergrund statt, aber ist so präzise und so gut und so unaufdringlich, dass es halt perfekt ist. Und dass wir wahrscheinlich noch 5-mal diesen Film gucken können und noch immer irgendwo was Kleines entdecken werden, was so viel Spaß macht. Allein, was noch in dieser ganzen Donkey Kong-Welt alles schlummert, was man wahrscheinlich neulich gesehen hat. Das ganze Mushroom Kingdom, was da alles passiert. Zum Beispiel der, wie heißt es nochmal, Antiquitätenladen und sowas, wo dann halt nur so Pixelobjekte rumliegen. Melodien vom NES, die ich schon seit Jahren nicht mehr gehört habe, aber Super Mario Bros. 3, die irgendwo im Hintergrund auftauchen. Kleine Figuren, Kleinigkeiten, die überall da sind. Kleine Monster, die uns über den Weg laufen. Aus dem Spiel, da was eingebaut. Es sind, wenn der Film losgeht, gibt's diese ganze Sequenz in der Punch-Out-Pizzeria. Das ist schon mal eine riesengroße Referenz auf ein uraltes NES-Spiel, weil niemand erinnert sich an Punch-Out. Auch nicht an Super Punch-Out auf dem Super Nintendo. Das ist ein Spiel, das sagt den Kids nichts. Aber das ist Fanservice, der ist nicht dafür gemacht, dass die Kids da sitzen und sagen, hey, krass, Punch-Out! Sondern das ist für die Eltern, die daneben sitzen und sagen, krass, Punch-Out, das habe ich ja schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Weil die sich nicht wie ich jeden Tag mit den Medien beschäftigen und natürlich Punch-Out ihnen mehrmals im Jahr über den Weg läuft aus irgendwelchen Gründen, sondern die haben das vielleicht seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Die sehen das auf einmal und sind so, krass, Punch-Out. Dass der Jumpman eingebaut ist, die Figur, auf dem Mario basiert, dass der Donkey Kong-Automat eingebaut ist, wie viele kleine Referenzen hinten auf Schildern stehen, auf Nummernschildern und so weiter und so fort. Die ganze Szene, wenn Mario und Luigi über die Baustelle rennen und bei dem Castle Burger an der Stange runterrutschen. Es ist genial, das ist so schön gemacht, da steckt so viel drin und da ist so wenig Generisches drin oder wo man sagt so, sondern auch wenn vielleicht eine Szene auf den ersten Blick ein bisschen generischer wirkt, weil sie natürlich nur eine normale Evil Bösewicht will Prinzessin entführen mäßige Story erzählt, so sind, der Teufel liegt halt hier im Detail. Und dieser Film ist ein absolut wunderschöner, wunderschöner Liebesbrief an die letzten 35 Jahre Nintendo. Und das ist das, was den Film halt so auszeichnet. Und deswegen ist er so erfolgreich und deswegen gehen alle raus und haben irgendwie eine gute Zeit. Und ich kenne keinen, der rauskommt und der sagt so, ja, ach du, es war eigentlich komplette Scheiße, sondern alle sind so, hey, der hat irgendwas mit meinem Herzen gemacht, der war warm, weil der auch trotzdem Wärme ausstrahlt. Auch das, wie Luigi und Mario zueinander stehen, was die für eine brüderliche Wärme haben, wie lieb die sich haben, das ist so sweet umgesetzt. Wie cool Donkey Kong ist, wie dieser Seth Rogen-Vibe auch so geil mitschwingt. Genauso wie Bowser so gut von Jack Black umgesetzt wird. Das ist alles so herzerwärmend schön. Der macht so einen unfassbaren Spaß, dass ich diesen Film in keinster Weise nicht mögen kann. Es gibt durchaus bessere Filme. Da brauchen wir sich nicht überstreiten. Und es gibt durchaus bessere Stories in Filmen. Aber der Super Mario Film ist einfach ein Liebesbrief an mein schönstes Hobby. Und das macht er einfach toll. Und das kann der sich auch leisten. Denn Mario hat sich einfach eine Legacy geschaffen über so viele Spiele, über so viele Generationen, auf so vielen Konsolen. Mario hat nicht einmal die Welt begeistert, sondern Mario hat auf der gleichen Konsole dreimal die Welt begeistert. Mario Bros. 1, 2 und vor allem auch 3 sind Spiele, die haben auf einer Konsole gleich dreimal immer den Vogel abgeschossen. Dann kam Super Mario World, hat wieder den Vogel abgeschossen. Yoshi's Island, was im Übrigen auch referenztechnisch bedient wird, hat auch den Vogel abgeschossen. Dann kam Super Mario 64, hat alles einmal auf links gedreht. Dann kam Mario Sunshine und hat nicht so viel gemacht. Aber dann kam schon wieder Galaxy, hat er das auf den Kopf gestellt, gleich zweimal. Und dann kam Odyssey und hat nochmal alles komplett aufgeräumt. Das ist mega geil. Mario und dann noch diese ganzen kleinen Ausflüge nach links und nach rechts. Ich glaube, dass sie sich mit diesem Film einen Grundstein gelegt haben für, weil sie haben vieles, vieles, was sie hätten machen können, nicht getan. Und jetzt, wo sie wissen, dass das funktioniert, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann sehen, Mario Bros. 2 kommt. Weil in der After-Credit-Scene gibt es schon eine Szene, die das andeutet, dass Yoshi kommt in so einer Godzilla-artigen Sequenz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Film der Anfang war von Mario als Filmfranchise. Ich glaube nicht, dass sie das überreizen werden. Ich glaube, dass sie auch nicht mehr als 3 machen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mario jetzt die nächste Zeit mindestens noch 2 Filme bekommt. Und vielleicht noch gar irgendein Spin-off, keine Ahnung, zu irgendwie Donkey Kong oder sowas. Oder vielleicht zu einer ganz anderen Figur, die jetzt noch nicht dabei ist, Kirby oder so. I don't know. Aber auf jeden Fall kann da viel draus passieren. Und ich glaube, der Erfolg macht die Sache eh unausweichlich, dass die Filme weitergehen. Aber ich glaube, dieses Gefühl, was es der erste gegeben hat durch Referenzen und sowas, das kann ein zweiter Teil auch schaffen, weil der Spielplatz, bei dem man sich bedient, tatsächlich trotz dieser Flut an Referenzen nur angekratzt wurde. Der Super Mario Bros. Hat das Franchise Mario nur angekratzt. Nicht, weil da so wenig passiert, sondern weil das Franchise einfach so unfassbar riesig ist. Und da gibt es noch viel, viel, viel zu holen. Und wenn wir dann noch an das Nintendo-Franchise denken mit Kirby, Link, F-Zero, keine Ahnung, ne? Also die ganze Welt rundherum, diese ganze Smash Bros. Welt und was noch alles dazu gehört. Also da können wir noch sehr, sehr viel, kann man noch sehr, sehr viel draus machen. Deswegen nichts als Liebe für den Mario-Film. Ich hab's ganz doll genossen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit damit. Und ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist wirklich, es ist einfach was Schönes, Kleines fürs Herz. Und nicht mehr und nicht weniger, aber auf jeden Fall der Film, den Generationen von Menschen zusammen gucken können und die alle damit eine gute Zeit haben. Und das ist das Allerschönste, was ein Film schaffen kann. Und das Recht hat er sich rausgenommen und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen Liebe für den Mario-Film. Wie gesagt, es gibt viele, viele Filme, die besser sind, aber trotzdem, es ist einfach, alle Komponenten stimmen und das muss man Illumination, Nintendo, Miyamoto, allen zusammen anrechnen. Man hat einfach versucht, den Fans ein kleines Feuerwerk zu präsentieren. Das haben sie definitiv hinbekommen und deswegen guckt ihn euch an. Geht mit der Familie rein, guckt ihn mit den Kids, wenn ihr Kinder habt. Geht mit euren Freunden rein, whatever. Sofern ihr euch dafür öffnet, Bock habt, werdet ihr damit eine 10 von 10 gute Zeit haben. Und ich glaube, so erfolgreich wie der ist, werdet ihr noch ein paar Wochen Zeit haben, weil das Ding wird jetzt erstmal Avatar-mäßig lang im Kino laufen. Davon ist auszugehen. Ich hab's prophezeit. Ich hab gesagt, das Ding wird gut und ich hab gesagt, das Ding wird ein Kassenschlager. Und ich hab recht behalten. Ja? Easy ist kein Hit, Leute, aber damit habe ich recht behalten. Nun gut. Das soll es gewesen sein für diese Woche mit der Man Cave. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann mit einem Dead Island 2 Test, endlich. Und vielleicht auch schon mit einem Jedi Survivor Test. Und mit dem finalen Urteil zum Mandalorian. Ach, wir haben wieder viel vor. Das hört nicht auf. Popkultur, das hört einfach nicht auf. Na gut, Leute. Euch alles Liebe, alles Gute, alles Feine. Ich küsse euch und bis in 2 Wochen dann. Ach so, und geht auf Patreon. Weil auf Patreon gibt's meine Mandalorian-Analysen. We have spoken. Na, ihr wisst Bescheid. Super. Ich küsse eure Herzen, eure Nasen. Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.